Die Nabelshow. Fehllos Selbstgespräche Podcast. Oh, ich habe mich gerade ganz fies verschluckt. Das ist natürlich ungünstig, dann direkt anfangen. Oh Mann. Entschuldigt, wenn meine Stimme jetzt etwas kratzig ist, aber das kann sich jetzt noch den ganzen Tag hinziehen. Das macht keinen Sinn, damit jetzt zu warten, bis das Wässer wird mit der Aufnahme. Fangen wir einfach mal an. Hallo, herzlich willkommen in der Nabelshow. Da bin ich schon wieder. Ich hoffe, ich habe gestern niemanden zu sehr gespoilert. Eigentlich sollte man ja sowas nicht machen, direkt loslegen, nachdem man etwas gesehen hat sofort. Aber ich konnte nicht widerstehen, die 9. Folge der 3. Staffel sofort zu kommentieren. Ich hoffe, ihr habt es gehört. Der liebe Gregor hat mir einen Einspieler geschickt, eine Reaktion. Das spiele ich mal kurz ab. In der Zwischenzeit kann ich mich dann enträuspern und so. Ich lasse mal den Gregor zu Wort kommen.
Deine Besprechung von der PK-Folge bei der Nabelshow ist brillant. Ich würde sagen, du hattest mich jetzt in einem Wechselbalg der Gefühle.
Warum bin ich nicht auf diese brillante Idee gekommen? Wechselbalg der Gefühle. Mann, das wäre ein Episodentitel gewesen. Ich bin natürlich sofort hingegangen und habe den Untertitel dementsprechend abgeändert, weil wenn ich jetzt den Titel der Folge so genannt hätte, im Wechselbalg der Gefühle. Brillant, das geht runter wie Öl. Öl für meinen Hals. Hey, könnte ich jetzt wirklich gerade gebrauchen. Mal schauen. Ein Spray. Dusche ich mich oder nehme ich einen Spray? Wie man in Wien so schön sagt. Das ist. Vielen Dank, lieber Gregor. Das war jetzt, glaube ich, der erste Einspieler, den ich hier in der Nabelshow hatte. Kann das sein? Natürlich, dann muss es der Gregor sein. Niemand anderes darf sich dieser Ehre rühmen. Vielen, vielen lieben herzlichen Dank. Ich habe ja festgestellt, dass ich gestern bei der einen ganz großen Teil meiner Besprechung, ich werde jetzt nicht spoilern, keine Angst, es kommen jetzt keine Spoiler nach ausgelassen habe. Die ganzen Reaktionen, die ich hatte, mit dem Knopfhasen alleine, also mit Jack Crusher alleine, die habe ich alle ausgelassen. Warum? Weil es keine gab. Es ist mir nachträglich aufgefallen, ich hatte gar keine Reaktion auf den ganzen Teil, der sich nur mit Jack Crusher alleine, also mit nicht mit ihm alleine, mit anderen, aber so was die Hauptfiguren untereinander angeht. Also, tja, nur, da war nichts. Ich möchte auch nicht auf Inhalte eingehen, weil ich möchte nicht auf Inhalte eingehen, was diese Serie angeht. Ich habe immer noch Spaß an dem Ende dieser Folge, aber es ist so ein bisschen wie, ohne spoilern zu wollen, das Ende der ersten Staffel Discovery. Da habe ich mich auch gefreut, hat auch nicht lange vorgehalten. Mal schauen, vielleicht gibt das noch ein bisschen mehr. Vielleicht freue ich mich noch ein bisschen länger über dieses Ende dieser Folge, dass ich wenigstens bis nächste Woche tatsächlich in diesem Taumel bleibe. Oh, ich kann es kaum erwarten, aber wir werden mal sehen. Ich freue mich tatsächlich jetzt zumindest, die alte Next Generation Crew wieder zu sehen. Und das war vor dieser Folge tatsächlich nicht mehr der Fall. Das ist schon mal etwas sehr Gutes. Das ist sehr, sehr positiv für mich. So, das war es jetzt zu Star Trek PK. Da wollte ich nämlich überhaupt nichts zu sagen mehr heute. Eigentlich. Aber diese schöne Wechselbalg der Gefühle. Fantastisch. Wechselbalg der Gefühle. Da musste ich einfach noch mal kurz drauf eingehen. Vielen Dank, lieber Gregor. So, was wollte ich heute machen? Ich habe einen Tweet gelesen. Kann ich das? Lieber nicht. Ich werde den Tweet eventuell verlinken, aber ich möchte jetzt nicht Namen und so nennen. Von einer Frau, die sich auf Twitter, natürlich, weil Tweet. Okay. Ihr seid hier Schlimmeres gewohnt als solche Idiotien. Ein Tweet auf Twitter, wo denn bitte sonst, hat sich eine Frau darüber gewundert, wieso sie der einzige Mensch vor der ganzen Welt ist, der sich an seine Kindergartenzeit erinnert. 3 Fragezeichen, Grinse, Schwitze, Smiley. Also wahrscheinlich nicht so ernst gemeint. Ne? Aber ich fand das sehr lustig, weil ich fand, dass das Tolle daran ist, an diesem Tweet ist, sofort haben natürlich alle geantwortet, ich auch. Das Tolle, das ist überhaupt nichts Tolles. Also vielleicht hätte ich das an Aufnahme anfangen, später doch nochmal pausieren sollen, bis ich meine Gedanken sortiert hätte. Ich weiß nicht, wie viele Antworten auf sowas natürlich kamen. Müsste sie zählen, ich kann da endlos runterscrollen gerade. Meine Güte. Weitere Antworten anzeigen, inklusive solche, die beleidigende Inhalte enthalten können. Will ich das sehen? Jetzt kann ich da nicht widerstehen. Keine. Interessant. Nix. Ich habe draufgeklickt und es kam nichts. Niemand wollte etwas beleidigend darauf. Was ist mit diesem Internet auf einmal los, wenn Leute auf so einen Tweet nichts Beleidigendes sagen wollen? Die Menschheit, hat sie doch eine Chance zu überleben? Das ist, das wirft mein ganzes Bild der Menschheit über den Haufen. Das ist ja furchtbar. Nein, sowas aber auch. Wer hätte das gedacht? Woran kann ich mich erinnern aus meinem Kindergartenzeiten? Das habe ich mir dann im Anschluss gedacht. Und was ich interessant fand, als ich drüber nachgedacht habe, ist, ich habe das Gefühl, ich kann mich an meine Kindergartenzeit viel besser erinnern als an meine Schulzeit, also zumindest meine Grundschulzeit. Tut mir leid, das kommt jetzt durchs Husten. Dann verschleimt auch wieder die Nase. Ach, irgendwann muss das doch mal aufhören. Der ganze Scheiß. Ich habe wirklich das Gefühl, die Erinnerungen an meine Kindergartenzeit sind intensiver, die sind deutlicher, weil vielleicht sind sie tatsächlich einfach intensiver und prägender gewesen und deshalb kommen sie mir stärker vor. Aber ich kann mich natürlich auch gut an meine Grundschulzeit erinnern, vergleichsweise gut, aber nicht so gut und die Erinnerungen sind nicht so intensiv und nicht so... nicht so interessant, habe ich das Gefühl, oder nicht so eingeprägt. Es ist ja so, dann wurden ja auch sofort mit so Statistiken haben Leute geantwortet, die Ereignisse des 3., 4. Lebensjahr können Erwachsenen sich oft nicht erinnern. Ereignisse vor dem 3., 4. Lebensjahr können die meisten Erwachsenen sich nicht erinnern und bis zum 6. Lebensjahr treten oft Lücken auf. Vermutlich liegt das an Umbauprozessen im Gehirn und das nennt man Kindheitsamnesie. Ja, das ist tatsächlich von vielen und ich kenne das auch von anderen, die können sich an vieles aus der Kindheit nicht erinnern und bei mir ist das ja auch nicht anders. Ist nicht so, dass ich meine Kindheit komplett präsent habe, im Gegenteil. Aber es ist interessant, woran sich manche Leute erinnern können und manche wieder gar nicht. Mein lieber alter Freund, der Stefan, Kindheitsfreund, wir haben unsere Kindheit zusammen verbracht, wirklich sehr viel Zeit unserer Kindheit gemeinsam. Und der erinnert sich an seine Kindheit sehr viel weniger als ich. Wir hatten neulich mal drüber gesprochen, er meinte, aus der Kindheit, da hat er zum Teil überhaupt keine Erinnerungen. Und das sind Zeiten, die wir zusammen verbracht haben. Ich konnte mich an bestimmte Dinge wirklich hervorragend erinnern und der sagt dann, echt, weiß ich gar nicht mehr. Haben wir das gemacht? Kann mich nicht erinnern. Also ich glaube auch, unsere gemeinsame Kindergartenzeit würde da wahrscheinlich auch ähnlich die Erinnerungen ablaufen. Ich kann mich erinnern, eher nicht. Die Schulzeit zum Beispiel, das weiß ich, da hat er auch kaum Erinnerungen dran. Ist aber auch so, seine Schulzeit lief nicht so schön wie bei mir möglicherweise. Ich weiß, er war ein schlechterer Schüler und da hatte man bei uns in der Klasse durchaus auch keine angenehme Zeit als schlechter Schüler oder schlechte Schülerin. Denn die Lehrer und Lehrerinnen, die wir damals hatten, die waren in der Hinsicht nicht unbedingt Vorzeigemodelle an pädagogischer Fortschrittlichkeit. Da warst du als schlechter Schüler automatisch der Arsch der Klasse. Das da hat man dann unter Umständen unschöne Erinnerungen, die man später besser, vielleicht lieber verdrängt. Das ist durchaus möglich. Möchte ich jetzt gar nicht unbedingt hier unterstellen, aber das hat er selber auch schon mal gemeint. Deswegen, oder sowas in der Art. Ist auch so, dass bei uns in der Familie sehr viele Fotos gemacht wurden. Vielleicht ist es auch das etwas, was die Erinnerung an die Kindheit trainieren und sich später besser einprägen lassen, wenn man schon als Kind immer wieder Fotos betrachtet und sich dann an Dinge, die man mal erlebt hat, auch schon als Kind schneller wieder in Erinnerung ruft, weil man sich mit der Oma oder den Eltern zusammen Fotos anschaut. Meine Oma hat unglaublich viele Fotos gemacht, die andere Oma gar keine. Aber die eine Oma, bei der ich viel Zeit in meiner Kindheit verbracht habe, die im gleichen Haus gewohnt hat wie der Stefan. Deswegen waren wir einfach Freunde vom Kinderwagen an. Diese Oma hat irrsinnig viele Fotos gemacht und hat irrsinnig schlecht fotografiert. Das Standardbild meiner Oma, wenn wir uns aufstellen mussten fürs Foto, sie hat auch Schnappschüsse gemacht, aber immer den Foto nach rechts unten gehalten. Die Menschen waren immer in der links oberen Ecke und die großen Personen waren alle ohne Köpfe abgebildet. Das war ein typisches Oma-Foto. Ohne Köpfe, Oma Herzog, Foto ohne Köpfe. So war das damals. Und beim Stefan gab es keine Fotos. Die hatten entweder kein Fotoapparat oder haben den so gut wie nie benutzt. So einen Film voll zu knipsen war ja damals in den 70ern und 80ern auch noch so ein Ding, das hat endlos gedauert. So ein 24-Bilder-Film, da konntest du ein Jahr oder länger dafür warten, bis der endlich voll war. Ja, bringt ihn doch mal in den Fotoladen. Nee, da ist noch ein Foto am Ende drauf. Da müssen wir noch mal auf eine Gelegenheit warten, dass wir das voll machen können. Das ist einfach so. Und ich weiß noch, ich habe ein Fotoapparat zu meiner Kommunion bekommen, so eine Kleinbildkamera, auch eine Sucherkamera, aber sehr, sehr leicht und gut zu bedienen. Hat auch sehr gute Fotos gemacht. Ich habe die tatsächlich sogar im Studium noch hin und wieder benutzt, wenn ich einfach nur schnell irgendwie Schnappschüsse machen wollte und jetzt nicht wirklich, also nicht für die nicht gestaltete Fotografie machen. Da war die sehr, sehr handlich und hat gute Bilder gemacht. Und ich weiß noch, bei meiner Kommunion habe ich den geschenkt bekommen. Das war eine ziemliche Sensation, dass ich an diesem Kommunion-Wochenende nicht etwa einen Film direkt vollgemacht habe, sondern zwei Filme, einen 24er und einen 36-Bilder-Film an einem Wochenende. Die Verwandtschaft ist Kopf gestanden. Die Sensation im Dorf. Könnt ihr glauben, ne? Das gab's damals nicht. Sowas an einem Wochenende. Boah, was hast du denn da alles fotografiert? Und ich hab ja damals durchaus aufwendige Sachen und kreative Bilder fotografiert. Legendär von diesem Kommunionwochenende. Die Fotos, die ich von meinen Geschwistern und meiner Cousine gemacht habe, in der Schubkarre, die mussten sich im Garten, auf der großen Wiese, wurde die Schubkarre gestellt und die Geschwister mussten sich aufrecht in die Schubkarre stellen und ich habe Fotos von ihnen gemacht. Das war Kunst! Das war Kunst! Was könntest du heute ausstellen? Schwarz-Weiß noch dazu. Es waren Schwarz-Weiß-Bilder. Auch das war zu der Zeit schon wieder ungewöhnlich, denn Farbfotos waren die Fotos der Wahl. Denn man wusste schon, Farbfotos, das ist was Besseres. Wir haben es ja, also machen wir Farbfotos. Das hat sich einfach schon im letzten Jahrzehnt eingebürgert. Wenn man dann in den, wann war ich denn, Kommunion, 79, 80, 81, irgendwo so Anfang der 80er, sich tatsächlich für einen Schwarz-Weiß-Film entschieden hat, dann war schon klar, hier wird Kunst entstehen. Hier passiert was Besonderes. Da ist ein Kenner am Werk. Der weiß Schwarz-Weiß-Fotografie, der junge Herr Fotograf. Ja, ja. Aber im Kindergarten, das weiß ich noch. Ich kann mich sehr, sehr genau an den Kindergarten erinnern. Ich weiß, der lange Gang hinter, also meine Erinnerung ist dieses Gebäude riesengroß. Ich kenne das Gebäude. Das ist nicht riesengroß. Das steht da in Werneck. Ist ein sehr kleines Gebäude. Wird heute auch nicht mehr benutzt. Ist schon seit wirklich vielen Jahren nicht mehr der Kindergarten. Weil es wirklich klein, eng, abbruchreif, furchtbar war. Aber ich habe es geliebt. Ich mochte das. Ich mochte den langen Gang. Ich mochte die drei Gruppenräume. Mein Raum war der ganz hinten am Ende des Gangs. Das war der Raum Nummer 1, die Logik war klar, hinten am Ende Gang war Nummer 1. Da hat man nicht anfangs angezählt. Das war nicht der größte Raum. Der größte Raum war der in der Mitte, Nummer 2. Das war für mich auch so ein bisschen die Massenabfertigung. Nummer 2, der ist zu groß, zu voll. Da ist auch die falsche Kindergärtnerin drin. Bei mir, Nummer 1, war schon ein großer Raum. Aber das war der Raum, der hatte Klasse. Da war das Fräulein A, möchte ich sie mal nennen, drin. Und das Fräulein A, es war erstmal ein Fräulein. Während in dem Raum nebenan eine Frau war. Das war also schon mal eine klare Sache. Die war schon verheiratet. Die können wir nicht mehr heiraten. Denn wichtig für uns alle, wir wollten alle mal das Fräulein A heiraten. War für uns Jungs in dem Kindergartengruppe klare abgesprochene Sache. Und die Frau, wie hieß sie denn? K. Die hätte man nicht mehr heiraten können. Die wollten wir auch nicht, denn die war nicht so nett. Die war einfach nicht so nett. Die war streng. Die war doof, die mochten wir nicht, die war böse. Keine Ahnung warum, ob die irgendwann mal geschimpft hat oder ob die irgendwann mal laut waren und die irgendwas Strenges gesagt hat, aber das war für uns klare Sache, die war böse. Das war ja auch der Nachbarraum, das war die Konkurrenzgruppe. Das war die, das war die B-Gruppe und wir waren der A-Raum. Und dann gab es den kleinen Raum am Anfang des Gangs, aus meiner Sicht eben am Ende, die C-Gruppe. Und da war meine jüngste Schwester drin, während wir anderen alle in der A-Gruppe und meine jüngste Schwester war ja mit einigen Jahren Abstand erst in den Kindergarten gekommen, weil sie ein ganzes Stück jünger war als wir. Und die war in der C-Gruppe. Und da war ich immer ein bisschen neidisch, denn diese C-Gruppe, die war wieder was Besonderes. Das war ein ganz kleiner Raum mit nur wenigen Kindern. Und die Kindergärtnerin, die da war, die war sehr jung. Und die durfte man mit dem Vornamen ansprechen. Ich meine, geduzt haben wir sie natürlich alle, weil so alt waren wir noch nicht, dass wir siezen konnten. Das haben wir erst dann später in der Schule gelernt. Aber das war eine Kindergärtnerin, die war jung und auf Vornamenbasis. Und mit der konnte man sogar kuscheln, habe ich dann erfahren. Ich dachte, bitte, was? Welten sind da zusammengebrochen? Wie kuscheln mit der Kindergärtnerin, die man mit dem Vornamen anspricht? Das war wild. Ich wusste nicht, ob ich konsterniert sein sollte oder total neidisch. Muss ich schon zugeben, hat damals meine kleine Welt ins Wanken gebracht, was ich da von meiner jüngsten Schwester aus dem Kindergarten berichtet bekommen habe. Junge, Junge. Aber wir hatten Fräuleins und Frauen. Also das war klar, wir sprechen die nicht irgendwie mit Vornamen an. Wir sprechen die auch nicht mit Tante an. Tante, das gab's nicht. Das ich bitte Tante. Wer spricht denn seine Kindergärtnerin mit Tante an? Da hätten wir uns gar gedacht. Das war ja auch, also ich weiß nicht, ob das jemals irgendjemand hat irgendwer von euch da draußen seine oder ihre Kindergärtnerin mit Tante angesprochen? Ich weiß noch, dass es dieses Klischee gab, wahrscheinlich aus der Blechtrommel oder so, das Tantchen Schauer aus dem Kindergarten mit dem gestrickten Geschirr, in dem die Kinder spazieren geführt wurden. Nee, aber Tante? Nee. Also, ja, bitteschön, wir wussten doch, was sich gehört. Wir waren ja schon groß. Wir waren ja immerhin nicht mehr Vorschul. Vorschule kam ja erst danach. Erst Kindergarten, dann Vorschule. Das war aber Teil des Kindergartens und Schule. Aber wir waren trotzdem schon groß. Also, Tante, über so einen Quatsch waren wir haben. Nicht, dass ich nicht Nennen Onkels und Nennen Tanten hatte damals. Es gibt Leute, denen ich heute noch Schwierigkeiten habe, sie mit ihrem normalen Vornamen anzureden, weil ich die in meiner Kindheit als der Onkel oder die Tante so und so kennengelernt habe. Es ist, aber Kindergärtnerinnen gehörten nicht zu dieser Gruppe. Man wusste, Onkel und Tante, das ist Verwandtschaft oder enge Freunde, quasi Verwandtschaft, quasi Familie. Kindergärtnerinnen haben da nicht dazugehört. Das war schon was Offizielles. Das war, wie wenn man, keine Ahnung, zum Arzt geht, die Kranken, die Arzthelferinnen hätte man auch nicht mit Tante angeredet und den Arzt auch nicht mit Onkel. Man wäre ja auch nie auf die Idee gekommen, in der ersten Klasse den Lehrer mit Onkel anzureden. Nein, das waren offizielle Personen. Die hatten in Amt und Würde einen gewissen Standard, einen Status und mussten auch so behandelt werden. Das war Frau und Fräulein. So war das. Also an sowas erinnere ich mich jetzt zumindest. Das ist meine Erinnerung. Das behaupte ich jetzt. Das ist meine Erinnerung. So. Also ich kann mich zum Beispiel, also woran ich mich jetzt erinnern kann aus dem Kindergarten, Der lange Flur, rechts rein mit Schränken, mit Spinden. Keine Ahnung, was da drin war. Unsere Sachen waren es, glaube ich, nicht. Wir hatten, oder doch, weiß ich nicht. Ja, Jacken-Anoraks, das ist möglich. Das weiß ich tatsächlich nicht genau, weil wenn, dann haben das unsere Eltern oder so da reingehängt und nicht wir selber. Aber im Raum selber, der auf der linken Seite war, gab es direkt am Eingang Fächer und Schubfächer, in denen unsere Sachen drin waren, also so Bastelsachen, so unsere Schere und was wir so zum Basteln hatten. Jeder hatte so eine eigene Kinderschere da und was war denn noch? Ich kann mich nur an die Kinderschere jetzt erinnern, aber die hatten alle Aufkleber und das waren Aufkleber mit Blumenmuster. Irre komplizierte Muster, die man wiedererkennen musste für Kindergartenkinder, fand ich damals schon viel zu kompliziert, sich so komische Muster, abstrakte Blumenmuster, Blütenmuster zu merken und wiederzuerkennen. Ich habe ewig gebraucht, bis ich meins wiedergefunden habe und ich weiß von anderen Kindern, die haben das bis zum Schluss nicht geschafft. Ich weiß auch nicht, was sie sich da gedacht haben. Da hätte man Tiere nehmen können, aber für sowas war unser Kindergarten in den 70ern einfach noch nicht progressiv genug. Der Raum selber, ich weiß noch genau, wie der aufgebaut war, dass da eine große Fensterfront am Ende war mit einer Glastür zum Garten hinaus. Ich weiß, auf der linken Seite war der Stuhlkreis. Wenn wir im Stuhlkreis saßen und Geschichten erzählt wurden oder wir gesungen haben oder wir unsere Frühstückspause hatten und ganz besonders neidvoll waren immer diejenigen, die es geschafft haben, morgens so lange Rabatz zu machen, zu trödeln, dass die Eltern es nicht geschafft hatten, ihnen Pausenbrote zu schmieren. Und das waren irgendwie immer wir. Wir haben dann auf der Fahrt dahin, nämlich ganz schnell bei der Mühlenbäckerei, die da um die Ecke ist von dem Kindergarten, Hörnchen bekommen. Hörnchen waren einfach das größte Hörnli. Hörnli, wie es ja in Franken heißt. Wir haben Hörnli bekommen, also Butterhörnchen, die man jetzt nicht mit den fränkischen Butterhörnchen, also nicht diese dicken Hörnchen, sondern die sehen eher aus wie, man kennt das als Mürbeteighörnchen, die sind die dünnen Butterhörnchen und konnte man ganz toll aushöhlen und auf Kinderfinger stecken. Und dann hatte man, wenn man das halbiert hat, zwei lange Hexenfinger. Oder man konnte die auf die Nase stecken und hatte eine Hexennase. Irgendwann hat man sie natürlich dann gegessen, aber auch das Ausgehöhlte hat sehr lecker geschmeckt. Vor allem, wenn man schmutzige Finger hatte, dann war das so schön grau. Hat man diese Hörnchenfüllung in den Fingern zerrieben, dann wurde die so schön grau. Und dann hat man die gegessen und die hat ganz lecker geschmeckt. Witzigerweise ist das eine Erinnerung meiner Mutter. Aber ich kann mich tatsächlich an dasselbe erinnern. Und die hat genau dieselbe Erinnerung aus ihrer Kindheit, denn da gab es das auch schon. Ich weiß nicht, ob das derselbe Kindergarten war, aber an die Hörnchen kann sie sich auch erinnern. Dann weiß ich, dann ging es zur rechten Seite. Dort war dann der Spiel- und Bastelbereich, der große Tisch, an dem wir gemalt und gebastelt haben. Und ich weiß noch immer ganz toll, wenn man da gemalt haben. Es war immer meine große Sternstunde, weil ich natürlich damals schon sehr viel besser malen konnte und da immer schön auftrumpfen konnte. Da war ich immer stolz drauf, dass ich schon so gut malen konnte. Dann kam, wenn man sich im Uhrzeigersinn und den Raum durchbewegt, hinten rechts war, dann kam als nächstes in der nächsten Ecke, war eine Ecke, die war, wofür war die? Da war eine abgetrennte Ecke. Ich weiß nicht mehr genau, wofür sie war. Ich weiß genau, wie das aussah. Aber ich bin mir nicht mehr sicher, was da hinten untergebracht war. Puppen oder ein Puppenhaus oder irgendwas, etwas, wo es mich nicht so oft hingebracht hat. Die nächste größere abgetrennte Ecke war die Bauecke. Dort waren Bauklötze. Bauklötze waren jetzt auch nicht so wahnsinnig meins. Ich war nie so das Bauklotzkind, genauso wie ich später nie wirklich das Lego-Kind war, sondern immer eher das Playmobil-Kind. Etwas zu bauen hat mir nie so viel Spaß gemacht. Etwas zu spielen immer schon eher. Da konnte man mit Playmobil immer mehr machen. Bei Lego musste man immer so ganz lang rumsitzen, bis man irgendwas zusammen hatte. Und dann hat man es ja doch nur gegeneinander fahren, zusammen krachen und kaputt gehen lassen. Wir haben immer Autos gebaut. Wenn wir Lego gespielt haben, haben wir immer erstmal ganz lange Autos gebaut und haben dann, also wir Kinder, meine Geschwister und ich, und haben die dann in Rennen gegeneinander fahren lassen. Habe ich, glaube ich, auch schon mal irgendwo erzählt. Das ist auf jeden Fall eine meiner schönen Lego-Erinnerungen. Die großen Rallyes, die wir als Kinder mit den Lego-Autos abgehalten haben, die großen Autorennen. Erste Runde, lange Autos bauen, losfahren, gegeneinander fahren, große Verkehrscrashes bauen, die Autos mussten alle kaputt gehen. Zweite Runde, wieder Autos bauen, nicht mehr ganz so aufwendig. Wenn das am Anfang vielleicht noch eine halbe Stunde gedauert hat, hat das jetzt nur 10 Minuten gedauert. Wieder fahren, wieder Verkehrsunfälle bauen, wieder Crash. Dritte Runde, 1 Minute Bauzeit maximal, wieder Crash. Vierte Runde, Lego-Männchen auf Räder stecken, mit dem Finger anschnipsen und gegeneinander dotzen lassen. Ja, so war das damals, wenn wir Lego gespielt haben. Im Kindergarten gab es halt kein Lego. Da bin ich mir ziemlich sicher, Lego gab es nicht. Wir hatten Bauklötze aus Holz. Und eine der schmählichsten, schamvollsten Erinnerungen, das ist bis heute eingebrannt. Ich werde rot, wenn ich daran denke. Das ist furchtbar. Ein Trauma ist das. Es ist tatsächlich, also es ist wirklich eine ganz schlimme Erinnerung, weil ich mich wahnsinnig geschämt habe. Für Kinder ist sowas immer ganz schlimm. Ich glaube, in meinem zweiten Jahr oder vielleicht schon im ersten Jahr, irgendwann, auf jeden Fall war ich schon eine Weile im Kindergarten und dann kam ein Freund von mir nach, der jünger war. Oder es waren Freunde, es waren glaube ich zwei. Und ich durfte die rumführen und denen zeigen, wo hier was ist. War ich ganz stolz, weil ich schon groß genug war, die rumzuführen. Hab denen alles gezeigt, was hier ist. Und dann kamen wir in die Bauklotzecke. Und ich sag so, jetzt hier, da können wir bauen. Und dann habe ich ich glaube, es waren 3 große Kisten mit Bauklötze. Die habe ich dann alle ausgeschüttet, damit wir ordentlich Bauklötze da haben, um richtig zu bauen. Damit wir nicht so ein bisschen wenig anfangen müssen, habe ich alles auf einmal ausgeschüttet. Und dann hat mich die Kindergärtnerin, die Fräulein A., die ich danach wahrscheinlich nicht mehr ganz so gerne heiraten wollte, dann ermahnt, nein, Felix, das machen wir so nicht. Du weißt doch, das machen wir nicht. Wir leeren nicht alle auf einmal aus, sondern immer nur eine Kiste nach dem anderen. Wenn die leer ist, dann darfst du die nächste ausleeren. Boah, hab ich mich geschämt. Boah, war mir das unangenehm. Ich war gerade eben der große Macher und der große Bescheidwisser. Und jetzt führt die mich hier vor. Boah, ich war, also wirklich, der Tag war gelaufen. Ich habe es nicht mehr abwarten können, die Schule zu kommen. Nee, aber ist wirklich, das ist das ist eine Erinnerung, die ist geblieben. Was kam? Dann waren wir wieder an der Tür. Das war jetzt so einmal die Runde gemacht. Der Raum selber, also ich weiß genau, wie er aussah. Das ist alles, ich weiß auch, wie der Nachbarraum aussah, wenn wir dann mal darüber warten. Der hatte eine Verbindungstür zwischen den Räumen. Ich glaube, das gab es bei dem letzten Raum nicht. Da wurden wir hin und wieder mal rübergeschickt, wenn irgendwie zusammengelegt wurde oder wenn Sehtest gemacht werden musste. Es gab einmal, gab's einen Sehtest, dann wurden wir alle unsere Sehstärke getestet. Dann wurden wir auch, dann mussten wir alle in dem einen Raum warten und wurden in den anderen geschickt zum Sehtest. Oder wenn der Nikolaus kam, dann sind wir auch darüber geschickt worden. Oder wenn das Fräulein A. krank war und die Frau K. dann Vertretung hatte. Das haben wir alles nicht so gern gemocht, weil das ja der unangenehme Raum war. Der war einfach zu groß. Der war nicht so schön. Unser Raum hatte genau die richtigen, eleganten Abmaßungen. Das war der goldene Schnitt, während der andere Raum, der war einfach nicht so. War nicht gut. Schlechtes Karma und so. War nicht gut ausgependelt, war ich mir ziemlich sicher damals. Werde ich heute auch noch vertreten, diese Ansicht. Weil es wahr ist. Kindheitserinnerungen können nicht lügen. Das ist wissenschaftlich erforscht. Ich kann Studien beifügen, die das belegen. Ich suche jetzt bitte nicht in den Shownotes danach. Der Garten, großartig. Den Garten, wenn wir im Sommer in den Garten gehen konnten, das habe ich geliebt, weil ich eh ein Gartenkind war. Wir hatten ja zu Hause auch einen großen Garten. Wem erzähle ich das? Das wisst ihr ja nun mittlerweile, glaube ich, zur Genüge, wenn ihr die letzten Folgen aufgepasst habt. Habt ihr aufgepasst? Habt ihr mitgeschrieben? Ich frage das ab, was bei uns im Garten alles wächst. Der Kindergartengarten. Kindergartengarten. Der Kindergartengarten. Schönes Wort. Ich habe den als riesig in Erinnerung. War er, glaube ich, gar nicht. Der war ziemlich klein. Also ich habe gerade mit meinen Eltern telefoniert, die meinten, oh, dieser Garten im Kindergarten, der war so winzig. Für mich als Kind war natürlich alles groß, aber ich glaube, der war wirklich ziemlich klein und eng. Mit ein paar Spielplatzutensilien drauf, die gar nicht mal schlecht waren. Da war so eine große Schaukel, so eine lange Schaukel, wie so ein Baumstamm, auf dem die Kinder hintereinander sitzen konnten mit Griffen und vorne und hinten so ein Schwingbalken. Und das war toll. Das war der einzige solche bekannte Schwingbalken in ganz Venneck und Umgebung. Das gab es sonst nirgends. Das war was Besonderes. Also das war wirklich was Besonderes. Dieses Ding. Ich habe heute irgendwo gehört im Radio, dass Psychologen herausgefunden haben, dass Schaukeln auch für Erwachsene eine sehr therapeutische Wirkung haben könnte. Möchte ich das mal wieder probieren. Also dass Schaukeln Stress abbauen kann. Dass auch Erwachsene, wenn sie sich auf eine Schaukel setzen und dann lange schaukeln, dabei Stress abbauen. Das kann ich mir tatsächlich sehr gut vorstellen, weil ich schon als Kind immer sehr gerne geschaukelt habe. Und es hat sehr lange gedauert, bis ich das gekonnt habe, weil tatsächlich, das ist auch so eine Kindheitserinnerung, bis man lernt zu schaukeln, achtet mal, wenn ihr an Kinderspielplätzen herumlungert, wie ihr das bestimmt tut, ich traue das allen zu, und euch erst recht. Nein, falls ihr Kinder habt und euch auf Kinderspielplätzen aufhalten dürft, ohne dass man euch verdächtigt, dann schaut mal drauf, dann wisst ihr das wahrscheinlich selber, wie lange Kinder brauchen, bis sie diesen Mechanismus herausbekommen, selber eine Schaukel anzutreiben. Das ist, schubst mich doch mal an, dauert sehr lange. Und ich weiß noch, als ich das endlich konnte, war ich wirklich stolz. Die Schaukel im Kindergarten, wir hatten ja auch normale Schaukeln, die waren auch ziemlich gut. Das waren damals alles noch Holzschaukeln, diese schwarzen festen Kunststoffschaukeln, die gab es damals noch nicht. Ich überlege, ob die an Ketten hingen. Ja, ich glaube schon. Ich weiß auch noch genau, die Erinnerung, so eine Schaukel aufzudrehen, so nach oben aufzudrehen, weil ich das neulich auch irgendwo gesehen habe, dass ein Kind das gemacht hat, und dann ist mir auch eingefallen, ja, wie eigenartig ich das fand, dass die Schaukel dabei nach oben gewandert ist, dass das Schaukelbrett immer höher war und man irgendwann, je mehr man aufgedreht hat, nicht mehr rankam. Das war für mich damals rätselhaft und unverständlich, aber faszinierend und magisch, dass das passiert. Dass man irgendwann mit dem Aufdrehen aufhören musste, weil man nicht mehr rankam und dann ganz schnell weggesprungen ist und dann hat sich die Schaukel aufgezwirbelt. Großartig. Noch großartiger war, wenn man drin saß dabei. Das immer enger wurde und eingequetscht und dann irgendwann losgelassen hat und dann hat sich das gedreht. Oh, toll. Wurde einem immer schlecht dabei. Großartig. Ja, schaukeln. Ich muss mal wieder schaukeln. Nur wenn ich mich jetzt auf den Kinderspielplatz setze, nicht so gut. Und abends, da lungern dann irgendwelche Teenager rum oder irgendwelche versoffene Penner. Wo kann ich hier bitte in Köln als Erwachsener schaukeln? Da muss ich wieder irgendeine Therapieeinrichtung finden, die es Erwachsenen möglich zu schaukeln, ermöglicht zu schaukeln. Oh, tragisch. Diese Entspannung bleibt mir wahrscheinlich verwehrt. Es ist schlimm. Muss ich wahrscheinlich von der Krankenkasse beantragen oder so, mir verschreiben lassen. Schaukeleinheiten. Das ist wie Physiotherapie, wieder sechs Einheiten. Ich muss mir wieder sechs Einheiten Krankenmassage verschreiben lassen. Dann kriegt man dann auch sechs Einheiten Schaukeltherapie für irgendwo verschrieben. Das wär was. Muss ich mal vorschlagen. Ich gebe beim nächsten Mal, wenn ich in der Physiotherapie bin, werde ich das vorschlagen, ob sie nicht eine Schaukel einrichten wollen. Aber ich glaube, da fehlt dann doch der Platz. Was gab es denn noch? Es gab auch eine von diesen Schaukeln, die wie so Korbgestelle, wie so Schiffschaukeln waren, wo man sich reinsetzen konnte. Zwei Bänke gegenüber, so eine größere Sache, wo dann vier Kinder nebeneinander gegenüber Platz hatten und dann hin und her schaukeln konnten. Und auch die gab es da. Und ganz wichtig, nebenbei gab es in diesem Garten viele Blumen, das weiß ich auch noch. Aber ganz wichtig, wenn ich gerade bei der Schaukel bin, verlassen wir nämlich jetzt den Garten und ignorieren die Blumen mal und klettern über das kleine Mäuerchen oder der Zaun auf der linken Seite und sind dann in dem verwinkelten Garten hinter dem Wernecker Gemeindekrankenhaus. Da haben wir nämlich auch mal, sind wir hin und wieder mal über diesen Garten über diesen Zaun geklettert, um dort zu spielen, verbotenerweise. Ich weiß nicht mehr genau, wer da alles dabei war. Oder es kann auch sein, dass die Mutter von einem Freund dort Krankenschwester war oder Laborassistentin oder im Labor. Ich glaube, die Mutter hat im Labor gearbeitet, ja, die war Laborantin. Und wenn wir die besucht haben, dann durften wir da in diesem verwilderten Garten, in dem sich kein Mensch aufgehalten hat, spielen. Und dort stand nämlich genau so eine Schaukel ebenfalls, quasi das Partnermodell, das Spiegelmodell zu dieser Schiffschaukel im Kindergarten, nur total verranzt, verrostet, zugewuchert in einem Rasen, den seit Jahren keiner mehr gemäht hat. Und sehr klein und eng. Diese Schaukel war eng. Wenn die geschaukelt hat, hat die sich so ineinander gefaltet. Man konnte da also nicht wirklich drin sitzen und wurde da fast zerquetscht als Kind. Und das hat es natürlich noch viel spannender gemacht, mit auf dieser Schaukel zu schaukeln und zu spielen, weil die Gefahr einfach den Reiz ausgemacht hat. Ach, Schaukeln mit Risikofaktor. Extreme Schaukeling. Das ist doch ein Modell, das ist doch ein Geschäftsmodell, da muss ich doch was draus machen lassen, Mensch. Woran kann ich mich noch erinnern im Kindergarten? Vorne am Eingang, gleich auf der linken Seite, bevor man den Gang hinter ging, war ein großer Raum, ein großer Bereich, die Turnhalle. Das war eigentlich nur eine große offene Diele, die einfach größer war. Am Ende dieser Diele gingen die Treppen hoch, da waren die oberen Räume, das war einfach Büro- und Verwaltungsräume. Ich bin da einmal irgendwie gewesen, ich weiß nicht wann, ob ich das als Kind oder später irgendwie mich mal dahin verschlagen hat. Nicht sehr spektakulär, aber natürlich haben wir als Kinder immer gerätselt, wo es da wohl hingeht. Links waren die Toiletten, Kindergartentoiletten und Waschräume. Großartig. Schon als Kind fand ich es bemerkenswert, diese kleinen, niedrigen Waschbecken, die da in langen Reihen aufgestellt waren. Und ich weiß tatsächlich, dass es mich später nochmal irgendwann in den Kindergarten verschlagen hat. Ich weiß nicht, ob ich da meine Schwester abgeholt habe und dann dementsprechend schon älter war oder ob jetzt irgendwie als Teenager. Es kann sein, dass ich da als Teenager eine Freundin abgeholt habe, die da Praktikum gemacht hat oder so, oder Ausbildung gemacht hat. Auf jeden Fall war ich vollkommen fasziniert von diesen winzig kleinen, niedrigen Kinderwaschbecken. Das waren halt alte Emailwaschbecken mit so alten Wasserhähnen. Die waren schon in den 70ern alt. Also, glaube ich, gab es diesen Kindergarten doch schon länger. Vielleicht war da wirklich schon meine Mutter drin. Und diese kleinen Toilettenkabinen, die auch oben nicht sehr hoch waren die Wände. Als Kind konnte man da gerade so drin sitzen, hatte Privatsphäre, aber Kindergärtnerinnen konnten jederzeit reingreifen und Kinder rausholen, die Tür nicht mehr aufgekriegt haben oder alleine nicht zurechtkamen oder so. Alles klein und niedrig und winzig und knirpsig. Ach, war das schön. Und diese Seifenstücke waren aus Stein. Die waren furchtbar kleine, verhornte, verholzte, winzige Seifenstücke, die keine Seife mehr abgegeben haben. Ums Verrecken hat man aus diesen Seifenstücken und dem kalten Wasser, das aus dem Wasserhähnen kam, irgendwie einen Schaum gewinnen können. Aber die wurden nie ausgetauscht. Da gab es nie neue Seife. Nicht, dass ich mich erinnern kann. In diesem großen, in der Vorhalle, die ich erwähnt hatte, der Turnhalle, die wurde als Turnhalle benutzt. Das war halt einfach ein großer Raum. Und da wurde dann eine große Matte ausgerollt. Ich glaube, es war sogar ein Teppich, auf dem wir Kinder dann geturnt haben, wenn Turnen angesagt war. Immer so einzeln die einzelnen Gruppen, weil so groß war das nicht, dass alle Gruppen zusammen geturnt hätten, sondern Einzelgruppen gingen dann nach vorne. Wir hatten dann auch unsere Turnhosen und so dann an dem Tag dabei oder hatten die schon in den Schränken, haben die dann angezogen. Ob wir Turnschuhe hatten oder ob wir in Socken geturnt haben, weiß ich tatsächlich nicht mehr. Aber ansonsten erinnere ich mich da sehr gut dran. Dann war an der Wand eine lange Bank, auf der wir gestanden, auf der wir dann sitzen durften und warten. Und hinter der Bank war nämlich der Teppich aufgerollt. Das heißt, die Bank wurde angehoben von den Kindergärtnerinnen, dann wurde der Teppich ausgerollt und dann durften wir auf dem Teppich turnen. Also was wir halt so gemacht haben, Purzelbaum und so. Aber wir hatten auch kleine Turngeräte, kleine Säcke mit Reis drin und Bälle und da haben wir geturnt. Das war ganz toll. Zu der Zeit habe ich das nämlich noch sehr gerne gemacht. Im Kindergarten war ich eins der sportlichen Kinder, möchte man nicht für möglich halten. Das war wahrscheinlich das letzte Mal, dass ich irgendwo als sportlich gegolten habe. Ja nun, die Zeit vergeht. In diesem Raum, ich glaube, da war, wenn ich mich richtig erinnere, auch eine Sprossenwand. weil wir dann auch an der Sprossenwand ein bisschen rumturnen durften, ein bisschen klettern und dran hängen und das dran, an der Sprossenwand hängen. Mehr werden wir da auch nicht gemacht haben oder geschafft haben. Aber das war auch toll, an irgendwas rumhängen, fanden wir spannend. In diesem Raum gab es auch was ganz Besonderes, nämlich in der Adventszeit die große Krippe. Das war wirklich toll. Das war eine Landschaft, das war so ein, nennt man das Diorama, glaube ich, der Landschaft vor Bethlehem. Und Maria, Josef und der Esel sind jeden Tag einen Schritt weiter auf den Stall von Bethlehem zugekommen. Das waren wirklich 24 Trittsteine auf diesem Weg. Und jeden Tag durfte ein Kind diesen Esel, Maria, Josef und den Esel, ein Stück weiter bewegen. Ich weiß nicht, ob wir wirklich insgesamt nur 24 Kinder waren oder ob wir Gruppe für Gruppe nach vorne gegangen sind und dann wurde der Esel, die heilige Familie einen Schritt weiter gesetzt. Wir waren alle andächtig, haben das angeschaut und uns gefreut, wahrscheinlich irgendwas gesungen oder gebetet dabei, das weiß ich jetzt nicht mehr so genau. Dann sind wir wieder ins Zimmer und es kann dann sein, dass dann, bevor die nächste Gruppe kam, die heilige Familie wieder einen Schritt zurück, damit ein anderes Kind aus der Gruppe auch drankommen konnte. Sehr viel wahrscheinlicher. So, der Gerechtigkeit wegen. Weil ich glaube, wir waren doch mehr als 24 Kinder in diesem Kindergarten. So insgesamt bei drei Gruppen. Ja, ist gut möglich. Diese Krippe war toll. Also da erinnere ich mich tatsächlich noch sehr gut dran, weil sowas habe ich als Kind einmal und nie wieder erlebt. So eine tolle Krippe mit so einem langen Weg, wo wirklich wo die Krippe quasi der Adventskalender war. Es gab keine Türchen, die man geöffnet hat, keine Geschenke, aber man wusste wieder einen Tag mehr. Wir konnten ja noch die Tage nicht zählen oder so. So weit waren wir ja nicht, weil es war ja Kindergarten. Aber wir konnten daran anhand der Position von Maria, Josef und dem Esel erkennen, wie weit es noch bis Weihnachten ist. Das war toll. Das war wirklich toll. Das ist wirklich eine meiner schönsten Erinnerungen. Ich weiß gar nicht mehr so genau, wie das im Detail aussah, aber ich kann mich an diese Krippe, an diesen Vorgang des Krippebesuchens und den Esel voransetzen, sehr gut erinnern. In meiner Erinnerung war es natürlich immer ich, der den weitergesetzt hat, was nicht stimmen kann, weil da waren unsere Kindergärtnerin natürlich schon sehr gerecht. Aber man hat das so miterlebt. Auch wenn ein anderes Kind das gemacht hat, das hat man einfach sehr intensiv miterlebt. Das war wie ein Spielstein. Das war nur eben kein Spielstein, wie man das kannte, weil zu der Zeit sahen Spielsteine halt so Hütchenmännchen aus. Die waren nicht aufregend, sondern das waren echte Figuren. Das war toll. Boah, habe ich geliebt. Ja, was gibt's noch aus diesem Kindergarten? Vorfälle, Geschichten, was man so erlebt hat, mit wem man sich gestritten hat, was man Da gibt es jetzt gerade wirklich tausend und keine einzige richtige Geschichte zu erzählen, weil es halt alles Kindergeschichten waren. Da könnte ich, wenn ich jetzt nachdenke, wirklich auf einiges noch kommen. Dagegen ist es halt, wie gesagt, meine Schulzeit, auch wenn ich wahrscheinlich mehr Erinnerungen insgesamt an meine an einzelnen Vorfällen an meine Grundschulzeit habe, ist die Grundschulzeit vergleichsweise fade. Da kann ich mich an vieles vom Schulhof erinnern. Unsere Lehrerin die rumging, wenn man in Wintermonaten auf dem Boden saß, dann wurde man gerügt mit den Worten: Wenn in Monaten, wo ein R drin ist, darf man nicht auf dem Boden sitzen. Wenn man also den Fehler gemacht hat, im März oder im April sich auf den Boden oder auf die Mauer oder auf die Wiese zu setzen, dann kam die sofort angerauscht, Wut entbrannt und wir waren alle sofort erschrocken. Oh mein Gott, da kommt sie. Und dann hat sie gefragt, ist in März ein R drin? Und dann war man so da, hat versucht, dann richtig zu buchstabieren. März, also auch das gerollte R der Franken hilft einem manchmal da nicht wirklich. Dezember, ist in Dezember ein R drin? In Dezember ist kein R drin, in November auch nicht. In Oktober ist noch einmal ein D drin, das ist ein weiches. Der Oktober, das R am Ende, das musste man erstmal überlegen. Ist da ein R drin? Ist da jetzt wirklich ein R drin? Bei März konnte man auch sagen, April. Aber das waren ja schon Frühlingsmonate, das war ja schon nicht mehr Winter, total ungerecht. Und dann, ja, im März ist ein R drin. Und dann wurde man gerügt in Monaten, wo ein R drin ist. Das kriege ich nie wieder aus dem Kopf, diese Rüge. Oh, schrecklich, wenn man so gerügt wurde. Ach, furchtbar. Da allein, es ist nichts Schlimmeres passiert danach. Man hat keine Strafarbeiten oder sonst was gekriegt, man musste einfach dann aufstehen. Aber man wurde vor den anderen Klassenkameraden auf dem Pausenhof gedemütigt. So war das nämlich. Demütigung war das Schlimmste. Schon immer irgendwie, glaube ich. Naja, Schulerinnerungen lasse ich jetzt mal außen vor. Es ist eine lange Folge geworden. Hatte ich gar nicht vorgehabt. Naja, gut, ist ja auch ganz nett. Vielleicht habt ihr ja auch Erinnerungen an eure Kindergartenzeit. Schreibt mir das doch. Auf Twitter geht das am besten. Da bin ich immer. Ich muss doch irgendwann mal das Twitter-Handle. Es heißt einfach @Nabelshow. Wer hätte das gedacht? Ja, da findet ihr den Podcast und das wisst ihr auch, weil ihr auf Twitter wirklich sehr oft und häufig reagiert. Das ist also tatsächlich der beliebteste und einfachste Weg mit uns. Oh mein Gott. Ja, mit mir und dem Gregor, der jetzt heute Teil dieses Podcasts ist. Nein! Mir. Oder Kommentare könnt ihr auch in den Shownotes hinterlassen. So ein Mist. die-nabelshow-podcast.podigy.io. Warum sage ich das? Ich weiß es nicht. Ist an diesem Zeitpunkt des Podcasts eigentlich, kann ich mir das auch schenken. Ich wünsche euch was, ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Wenn ihr euch erinnert, dann erzählt mir ein bisschen was davon. Und wenn nicht, dann könnt ihr mir auch nichts davon erzählen. So einfach ist das nämlich. Macht's gut.
Eine Produktion des Podcast-Imperiums.